Liebe Freunde des freien Geistes, der säkulare Humanismus betont in besonderer Weise die Aussagekraft und Verlässlichkeit wissenschaftlicher Forschungsergebnisse, weil sie die beim jeweiligen Kenntnisstand der Menschheit besten erreichbaren Erkenntnisse über die Außenwelt liefern. Und zugleich betonen säkulare Humanisten ethische Standards, Menschen- und Freiheitsrechte der Individuen, die sich entfalten und vervollkommnen können und sollen. Der Humanismus, zumal der weltanschaulich bewusste Humanismus, umfasst Naturbild und Menschenbild, und der Mensch ist mindestens auch ein Naturwesen, ein Teil der Natur. Die grundlegendste Wissenschaft mit Naturbezug, diejenige, die die universellen Naturgesetze enthüllt, ist die Physik. Man kann daher fragen, welche Rolle denn eigentlich der Mensch in der Physik spielt. Und die Antwort scheint klar. Er spielt darin überhaupt keine Rolle. Er kommt in der Physik nicht vor. Für das Verständnis des Menschen sind andere Wissenschaften zuständig. Für seinen Körper, Physiologie, Medizin und Humanbiologie. Für sein Denken und Fühlen, die Psychologie. Für sein naturgeschichtliches Gewordensein, Evolutionsbiologie und Anthropologie und so weiter. Verhalten, Kultur und Gesellschaft obliegen den Sozialwissenschaften. Dort kommt der Mensch vor. Ja, dort ist er je nach Fragestellung in der Einzahl oder Mehrzahl der Hauptgegenstand der Untersuchung. Nicht aber in der Physik. Zwar gelten die Naturgesetze, die die Physik beschreibt, auch für die sehr spezielle materielle Konfiguration, die einen Menschen ausmacht, aber die interessanten Eigenschaften von Menschen finden sich auf höheren Organisationsebenen als denen von Masse und Ladung und den Wechselwirkungen der Elementarteilchen. Und dennoch kann man fragen, wer macht denn Physik? Das sind doch die Menschen. Für wen werden denn die Erkenntnisse der Physik ermittelt und aufgeschrieben und weitergegeben? Doch wohl für Menschen. Wer richtet denn experimentelle Anordnungen ein? Von Galileis schiefer Ebene bis zu den großen Teilchenbeschleunigeranlagen unserer Tage und den Weltraumteleskopen in Erdumlaufbahnen? Und wer beobachtet am Ende die Versuchsergebnisse? Wer schaut hin und wertet aus und vergleicht die Messergebnisse mit der Theorie? Das alles tun Menschen. Die Physik prägt die Vorstellungswelt des Menschen, des naturwissenschaftlich gebildeten Menschen der Neuzeit. Aber man könnte natürlich auch der Meinung sein, dass umgekehrt die Physik ihre Gestalt erst im Rahmen der Vorstellungswelt des Menschen erhalten kann, dass der menschliche Zugang erst bestimmt, wovon in der Physik die Rede ist und in welcher Weise. Denn der Mensch ist älter als die Physik, die er erst seit Galilei mit zielgerichteten Experimenten und gedanklichen Idealisierungen betreibt und dabei Gesetze findet, die mathematisch beschrieben werden können. Das führt auf eine grundlegende erkenntnistheoretische Frage, auf einen philosophischen Dauerbrenner, nämlich, was sind die unproblematischen Grundbegriffe, von denen wir ausgehen können, um unser Wissen über die Außenwelt zu strukturieren? Sind es elementare Aussagen über die Eigenschaften von Gegenständen in Raum und Zeit? Können wir also solche Gegenstände, die unabhängig von uns existieren, die ihre Eigenschaften objektiv besitzen, auch ohne von uns beobachtet zu werden, können wir solche Gegenstände einfach voraussetzen und dann ihre Eigenschaften und deren Veränderungen untersuchen? Das ist ein Standpunkt, der die Materie als primär ansieht und der deshalb Materialismus genannt wurde. Oder aber müssen wir von unserer Anschauung und unserem Denken ausgehen, müssen wir die Inhalte unseres Erlebens, unseres Beobachtens, unserer sinnlichen Erfahrung als den unproblematischen Ausgangspunkt nehmen, denn wir sind es ja, die die Natur beobachten, wir sind es, die Physik treiben, wir sind die Träger des Naturbildes, ohne die weder Theorien noch Experimente zustande kämen. Das ist ein Standpunkt, der geistige Vorgänge und geistige Inhalte als primär ansieht, der unser Wissen über die Außenwelt als Resultat unserer Ideen betrachtet und der deshalb als Idealismus bezeichnet wurde. Materialismus und Idealismus sind diametrale Gegensätze Und der Streit um diese Grundlagen unseres Weltverhältnisses hat große Teile der Philosophiegeschichte des 19. Jahrhunderts beherrscht, zumal in Deutschland, wo sich der philosophische Idealismus entwickelt hat, mit Fichte, Hegel und Schelling als den Hauptproponenten. Feuerbach und Marx sind dann zwar anders abgebogen, aber der Bezug zwischen Philosophie und Naturwissenschaft ist im 19. Jahrhundert weitgehend verloren gegangen und musste dann später erst wiederhergestellt werden. Und dabei sind wichtige Vorarbeiten von philosophierenden Physikern geleistet worden, die die Grundlagen ihres Faches durchdacht haben und dabei durchaus in Kontroversen geraten sind. Dabei ging es unter anderem um das Verhältnis von beobachtendem Subjekt und beobachteten Objekt, also um das Subjekt-Objekt-Verhältnis in der Physik. Und dann auch um die Position, die man wissenschaftlichen Realismus nennt. Das ist die Sichtweise, dass es eben eine objektive Außenwelt gibt, die unabhängig von uns und unserer Beobachtung existiert und die wir durch Wissenschaft immer besser erforschen und beschreiben können. Das kann man historisch zuspitzen durch die Kontroverse zwischen Max Planck und Ernst Mach. Darauf komme ich dann gleich. Zuerst will ich aber noch darauf hinweisen, dass solche Grundfragen, für die ja Philosophen professionell zuständig sind, dann auch von berühmten Leuten aus der Philosophie eher aufgekocht als gelöst werden, bis heute. Das macht die Beschäftigung mit Philosophie halt oft mühsam und wenig erquicklich. Ich nehme als Beispiel ein Zitat von Karl Jaspers, genau zum Thema, zur sogenannten Subjekt-Objekt-Spaltung. Dazu gibt es sogar einen eigenen Wikipedia-Artikel unter dem Titel Subjekt-Objekt-Spaltung. Dem entnehme ich dieses folgende Zitat von Jaspers. Es lautet: Allen Anschauungen ist eines gemeinsam. Sie erfassen das Sein als etwas, das mir als Gegenstand gegenübersteht, auf das ich als auf ein mir gegenüberstehendes Objekt, es meinend, gerichtet bin. Dieses Urphänomen unseres bewussten Daseins ist uns so selbstverständlich, dass wir sein Rätsel kaum spüren, weil wir es gar nicht befragen. Das, was wir denken, von dem wir sprechen, ist stets ein anderes als wir, ist das, worauf wir, die Subjekte, als auf ein Gegenüberstehendes, die Objekte, gerichtet sind. Wenn wir uns selbst zum Gegenstand unseres Denkens machen, werden wir selbst gleichsam zum anderen und sind immer zugleich als ein denkendes Ich wieder da, das dieses Denken seiner selbst vollzieht, aber doch selbst nicht angemessen als Objekt gedacht werden kann, weil es immer wieder die Voraussetzung jedes Objektgewordenseins ist. Wir nennen diesen Grundbefund unseres denkenden Daseins die Subjekt-Objekt-Spaltung. Ständig sind wir in ihr, wenn wir wachen und bewusst sind. Zitat Ende. Das heißt doch eigentlich nur, dass wenn wir über uns selbst nachdenken, wir uns betrachten wie einen äußeren Gegenstand. So, das hätte man einfacher sagen können. Tja, dann zur Kontroverse zwischen Planck und Mach. Ich orientiere mich dabei an einem Buch von Erhard Scheibe mit dem Titel Die Philosophie der Physiker. Das ist bei Beck im Jahr 2006 erschienen. Und das ist ein sehr gehaltvolles Buch. Und ja, ich will darauf hinweisen, weil es besser und gehaltvoller ist als manche der Bücher, die seither geschrieben wurden. Und ich fände es auch gut, wenn Erhard Scheibe nicht vergessen wird. Der war ein sehr gewissenhafter und kenntnisreicher Philosoph der Physik, der da am Ende seiner Karriere aus dem Vollen schöpfen konnte. Das Buch ist gut verständlich geschrieben und es lohnt auf jeden Fall die Lektüre, wenn man sich für die Ideengeschichte hinter den großen Theorien der modernen Physik interessiert. Scheibe wurde in Mathematik promoviert in den 50er Jahren. Er war dann Assistent bei Karl Friedrich von Weizsäcker, war dann an der Universität Hamburg tätig und war dann ordentlicher Professor für Philosophie in Göttingen und dann in Heidelberg. 1927 geboren, 2010 verstorben. Und in diesem Buch »Die Philosophie der Physiker« dreht sich das Kapitel 2 um das Thema Positivismus und reale Außenwelt und Positivismus insbesondere in der Variante von Ernst Mach. Der Machsche Positivismus geht von Sinneswahrnehmungen aus. Und vom Standpunkt des wissenschaftlichen Realismus aus würde man sagen, dass das Zustandekommen von Sinneswahrnehmungen ja selbst wieder durch naturwissenschaftliche Einsichten erklärt werden kann, insbesondere durch Sinnesphysiologie und durch Neurobiologie. Und das hat Ende des 19. Jahrhunderts bereits der große Physiker Hermann von Helmholtz so gesehen, der sich auch der Sinnesphysiologie gewidmet hatte. Nun, Planck jedenfalls hält im Jahr 1908 einen Vortrag mit dem Titel »Die Einheit des physikalischen Weltbildes«. Und in einer Schlussbemerkung greift er den Positivismus von Ernst Mach an und daraus entwickelt sich dann ein recht unschöner Schlagabtausch, der ein bisschen ins Persönliche geht und wo man sich gegenseitig die Kompetenz abspricht. Planck betont seine physikalische Kompetenz, Mach allerdings, so wie Scheibe das schildert, ist als Naturforscher philosophisch sehr reflektiert und Planck wird ihm wohl nicht ganz gerecht, aber dennoch vertritt Planck eben das, was man heute wissenschaftlichen Realismus nennen würde. Und das ist eine Auffassung, die sich durchgesetzt hat in der Physik. Plancks zentrales Argument ist, dass der Fortschritt der Physik, Fortschritt der physikalischen Erkenntnis, nur gut erklärt werden kann, wenn man davon ausgeht, dass damit Stück für Stück Strukturen einer realen Außenwelt erschlossen werden. Und nun lese ich mal ein Stück aus dem Scheibischen Buch, Seite 62. Planck beschreibt die Entwicklung der Physik als einen doppelten Prozess, bei dem man zwar auch etwas verliert, vor allem aber etwas gewinnt. Das Verlustgeschäft besteht in der Entanthropomorphisierung unserer an den verschiedensten sinnlichen Bezügen so reichen primären Lebenswelt, im Abbau, und dann kommen Formulierungen von Planck, der bunten Farbenpracht des ursprünglichen Bildes, welches den mannigfachen Bedürfnissen des Menschen entsprossen war und zu welchem alle spezifischen Sinnesempfindungen ihren Beitrag beigesteuert haben. Also insgesamt im auffallenden Zurücktreten des menschlich-historischen Elements in allen physikalischen Definitionen. Planck gibt ohne weiteres zu, dass diese Abstraktion von der ursprünglich erlebten Welt, wie sie sich in der Physik vollzieht, für die Verwertung des entstehenden rein physikalischen Weltbildes in der Wirklichkeit des Lebens ein schwerer Nachteil sei. Zudem noch hinzukomme, dass eine absolute Ausschaltung der Sinnesempfindungen ja gar nicht möglich ist, da doch die Empfindungen anerkanntermaßen den Ausgangspunkt aller physikalischen Forschung bilden. Planck bezeichnet diesen Teil der Entwicklung der Physik, durch den wir scheinbar freiwillig Verzicht leisten auf einen großen Teil der reichhaltigen Palette unserer sinnlichen Verbindungen mit der Umwelt, geradezu als ein Paradoxon und spricht von unschätzbaren Vorteilen, welche eine solche Selbstentäußerung aufzuwiegen vermögen. Welches ist, so fragt Planck, das eigentümliche Moment, welches trotz dieser offenbaren Nachteile dem zukünftigen angestrebten Weltbild dennoch einen so entscheidenden Vorrang verschafft, dass es sich gegen alle früheren vorgalileischen durchsetzen kann? Die Antwort gibt uns der andere Teil der Entwicklung. Dieser besteht im Zusammenschweißen einer ursprünglich theoretisch äußerst disparaten Erscheinungswelt zu einem einheitlichen System. Zitat von Planck. Die Signatur der ganzen bisherigen Entwicklung der theoretischen Physik ist eine Vereinheitlichung ihres Systems, welche erzielt ist durch eine gewisse Emanzipierung von den anthropomorphen Elementen, speziell den spezifischen Sinnesempfindungen. Zitat Ende. Also, was Planck schildert, ist, dass die Physik zu einer immer größeren Einfachheit und Einheitlichkeit in ihrer Theoriebildung kommt, durch sukzessive Entfernung aller anthropomorphen Elemente aus der Physik. Und es stimmt ja, in der Lebenswelt sehen wir Farben und was in der Physik davon übrig bleibt, sind Wellenlängen, elektromagnetische Wellen. In der Lebenswelt erleben wir Tonhöhen, in der Physik kommen nur die Frequenzen von Luftschwingungen vor. Wir erleben die Kraftwirkung, wie es sich anfühlt, wenn ein Druck ausgeübt wird. Und in der theoretischen Physik bleibt davon nur ein Strukturterm in Bewegungsgleichungen. Also, da ist nichts mehr sinnlich. Und das wurde von anderen Physikern auch gesehen. Scheibe bringt etwa ein Zitat von Heisenberg, der schreibt: Dieser Verzicht auf Lebendigkeit und Unmittelbarkeit, der die Voraussetzung war für die Fortschritte der Naturwissenschaft seit Newton, bildet auch den eigentlichen Grund für den erbitterten Kampf, den Goethe gegen die physikalische Optik in seiner Farbenlehre geführt hat. Es wäre oberflächlich, diesen Kampf als unwichtig zu vergessen. Wenn man hier Goethe etwas vorwerfen kann, dann nur einen Mangel an letzter Konsequenz. Er hätte nicht die Ansichten Newtons bekämpfen sollen, sondern sagen müssen, dass die ganze Physik Newtons, Optik, Mechanik und Gravitationsgesetz vom Teufel stammt. Tja, soweit Heisenberg. Und ähnlich äußert sich der theoretische Physiker Max Born. Zitat: Unhörbare Töne, unsichtbares Licht, unfühlbare Wärme. Das ist die Welt der Physik. Kalt und tot für den, der die lebendige Natur empfinden, ihre Zusammenhänge als Harmonie begreifen, ihre Größe anbetend bewundern will. Goethe hat diese starre Welt verabscheut. Seine grimmige Polemik gegen Newton, indem er die Verkörperung einer feindlichen Naturauffassung sah, beweist, dass es sich hier um mehr handelt als um den sachlichen Streit zweier Forscher über Einzelfragen der Farbenlehre. Goethe ist der Repräsentant einer Weltauffassung, die in der oben entworfenen Skala nach der Bedeutung des Ich ziemlich am entgegengesetzten Ende steht, wie das Weltbild der exakten Naturwissenschaften. Soweit Max Born. Also ja, sowohl bei Goethe als auch bei Planck und der theoretischen Physik gibt es einen Einheitsgedanken, aber bei Goethe ist es die Einheit des Erlebens, da ist es die Sinnenwelt und in diesem Sinne eine Harmonie des Ganzen. Und in der theoretischen Physik steht die Harmonie theoretisch und abstrakt am Ende der Betrachtung und nicht am Anfang, denn das Erleben wird eben sukzessive eliminiert aus den Beschreibungen der theoretischen Physik. Scheibe kommt dann zu folgendem Schluss, Seite 67 unten. Der wissenschaftliche Realismus liegt zwischen dem naiven Realismus und dem Phänomenalismus. Er versucht sich an einer vernünftigen Grenzziehung zwischen Subjekt und Objekt. Der naive Realismus verlegt die Grenze zu weit in das Subjekt, der Phänomenalismus zu weit in das Objekt. Wieder werden durch die Auffassung der Physiker philosophische Extreme vermieden. Der wissenschaftliche Realismus ist eine geläuterte Fassung des naiven Realismus. Ja, soweit diese Passage. Also damit ist ausgesagt, dass ein naiver Realist eben glaubt, die Dinge sind genau so, wie wir sie sehen. Und damit verkennt man, dass unsere Erkenntnisstrukturen, die Art, wie wir eingreifen, natürlich doch Auswirkungen haben. Und beim Phänomenalismus ist es umgekehrt. Da wird dann geleugnet, dass die Dinge objektiv auf eine Weise sind, die wir eindeutig erfassen können, und wird dann so getan, als ob alles irgendwie nur von unserer Art der Wahrnehmung abhängt. Und beides sind eben irreführende Extreme. Ja, ich will noch darauf hinweisen, dass Ernst Machs Wissenschaftstheorie in dem Buch von Scheibe dann noch etwas ausführlicher dargestellt wird, um der auch gerecht zu werden. Das sind insbesondere zwei Dinge zu nennen. Das eine ist eben der Phänomenalismus, den wir schon erläutert haben. Mach geht von Empfindungen oder Erscheinungen aus, nennt sie aber neutral Elemente, weil er nicht von vornherein auf die psychologische Schiene kommen möchte. Und er will gar nicht zuordnen, ob diese Elemente unseres Erlebens, ob die denn jetzt in den Bereich der Psychologie oder in den Bereich der Physik fallen, sondern er vertritt etwas, was man neutralen Monismus nennen kann. Also da ist eine Ganzheit, eine Einheitlichkeit angesprochen, die sich aber nicht auf eine Seite stellen will in der Geist-Materie-Unterscheidung. Und so ein neutraler Monismus, der ist übrigens auch von Bertrand Russell dann vertreten worden. Aber das ist sozusagen das eine, was das Mach'sche Denken kennzeichnet. Und das andere ist ein Ökonomieprinzip. Mach meint, dass die Gesetze, die wir dann finden, einfach dadurch zustande kommen, dass wir die Abfolge der Erscheinungen ökonomisch ordnen können. Das ist sozusagen die schlankste Form, das Ganze auf den Begriff zu bringen. Und nur darin sieht er das Wesen der Naturgesetze und nicht etwa darin, dass da in einer Außenwelt objektiv etwas diesen Gesetzen gehorcht. Und ja, damit konnte er sich letztlich nicht durchsetzen. Ich bringe ein letztes Zitat von Scheibe, Seite 79. Es kann heute keine Frage sein, dass die Kontroverse zwischen Mach und Planck zugunsten Plancks ausgegangen ist, sofern man sie als paradigmatisch ansieht für die Auseinandersetzung zwischen einem bestimmten Phänomenalismus und dem wissenschaftlichen Realismus. Und das ist der Fall, obwohl Mach in dieser Auseinandersetzung der philosophisch bedeutendere Kopf war. Sein Herz aber hatte er an eine Sache gehängt, über welche die Physik mit einer gewissen Brutalität hinweggehen musste, um sich selbst treu zu bleiben. So ist denn Machs Theorie, wie schon gesagt, nie wirklich ausgearbeitet worden, weder von ihm noch von einem seiner Anhänger oder Nachfolger. Eine solche Ausarbeitung würde in allen Einzelheiten zeigen, dass man es hier mit einer anderen Physik zu tun bekäme, einer echten Alternative und nicht nur einem Ergebnis feierabendlicher Träumereien. Hätte auch Machs Vorgehen genügend viele Geister angezogen, so hätten wir heute eine zweite Physik. Und ein Student müsste sich entscheiden, welche Physik er studieren will, wenn nicht gar beide. Aber es ist anders gekommen. Und Planck hat in einem Nachspiel seiner Kontroverse mit Mach in den 30er Jahren noch einmal unnachgiebig ausgesprochen. Und nun kommt ein Planck-Zitat. Wer sucht, der muss etwas als vorhanden annehmen, nachdem er sucht. Dieses Etwas ist das Reale im metaphysischen Sinne. Ich halte das metaphysische Reale für die unerlässliche Voraussetzung der Naturwissenschaft und den Glauben daran für die Wurzel des wissenschaftlichen Erkenntnistriebes. Ja, ich wage die Behauptung, dass jeder echte Naturforscher die Existenz einer realen Welt in dem geschilderten Sinn als eine Selbstverständlichkeit betrachtet, über die er nicht einmal gern kritisch nachdenkt, weil jeder Zweifel daran ihn nur von seiner Arbeit ablenken würde. Tja, soweit Planck und soweit diese Darstellung der Kontroverse großer Physiker schon vor über 100 Jahren über die Frage des wissenschaftlichen Realismus. So, nun haben sich im 20. Jahrhundert aber zwei große Revolutionen in der Physik ereignet, nämlich die Relativitätstheorie und die Quantentheorie. Und nun muss man fragen, ob diese Betrachtungen dadurch denn überholt sind. Denn das Weltbild der Physik ist in gewisser Weise ja umgeworfen worden. Und Planck war daran beteiligt, aber gewissermaßen gegen seinen Willen. Er hat im Jahr 1900 ja als erster die Annahme einer Quantelung herbeigeführt, aber letztlich nur als Rechentrick. Das war eine Annahme zur Herleitung der temperaturabhängigen Abstrahlung schwarzer Körper. Und Planck wollte nicht die Grundbegriffe umstoßen und sozusagen eine Quantentheorie schaffen. Das ist dann eben im Laufe der Jahre durch Arbeiten anderer, Einstein war auch beteiligt, aber auch viele andere, Heisenberg und Schrödinger und Wolfgang Pauli, ist das dann eben gelungen. Und tatsächlich haben wir jetzt 2025 ein großes Quantenjahr, also Quantenphysik und Quantentechnologie werden gefeiert von den entsprechenden physikalischen Institutionen, denn es ist eben gerade 100 Jahre her, dass grundlegende Artikel zur Quantentheorie veröffentlicht wurden. Das war alles im Jahr 1925. Insbesondere auch der etwas ins Mythische überhöhte Aufenthalt von Heisenberg auf der Insel Helgoland im Juni 1925, wo er eine Rechnung durchgeführt hat, die dann wesentliche Ideen erbracht hat für die Entwicklung des quantentheoretischen Formalismus. Ich möchte hinweisen auf ein Theaterstück, das auch nicht vergessen werden sollte, mit dem Titel Kopenhagen. Kopenhagen war ja damals das Zentrum derer, die die Quantentheorie geschaffen haben. Niels Bohr hat sein Institut in Kopenhagen gehabt und die Deutung des Formalismus, was sagt uns diese Mathematik der Quantentheorie über die Natur, die ist unter dem Stichwort Kopenhagener Interpretation eben auch dort erdacht worden. Und es gibt ein Theaterstück mit dem Titel Kopenhagen, ein Stück in zwei Akten, von dem englischen Schriftsteller, Dramatiker und Romanautor Michael Frayn, 1998 veröffentlicht. Und daraus will ich eine kleine Sequenz lesen, weil die mit unserem Thema zu tun hat. In diesem Stück gibt es nur drei Personen, nämlich Bohr und Heisenberg und die Frau von Bohr, Margrethe. Und die reden da eben und unterhalten sich über diese Zeit, insbesondere an dieser Stelle auch über die Kopenhagener Interpretation, deren wesentliche Gedanken Unbestimmtheit und Komplementarität sind. Und sie stellen fest, dass das eben funktioniert. Und dann sagt Bohr, Seite 67, ja, es funktioniert. Aber das ist nicht das Wichtige daran. Denn siehst du, was wir in diesen 3 Jahren getan haben, Heisenberg? Ich will ja nicht übertreiben, aber wir haben die Welt auf den Kopf gestellt. Ja, hör zu, jetzt kommt's. Wir haben den Menschen wieder ins Zentrum des Universums zurückgestellt. Von Anbeginn der Geschichte haben wir uns immer wieder vertreiben lassen, uns immer wieder freiwillig ins Exil begeben, an den Rand des Geschehens. Erst machen wir aus uns bloße Anhängsel von Gottes unergründlicher Weisheit, winzige Figuren, die in der großen Kathedrale der Schöpfung auf den Knien liegen. Und dann, kaum hatten wir uns in der Renaissance wieder erhoben, kaum war der Mensch, wie Protagoras das formuliert hatte, das Maß aller Dinge geworden, da werden wir wieder beiseite gedrängt durch die Ergebnisse unseres eigenen Denkens. Wir werden wieder zu Zwergen, während die Physiker vor unseren staunenden Augen die großen neuen Kathedralen aufbauen, die Gesetze der klassischen Mechanik, die schon lange vor uns da waren. Von Anbeginn der Ewigkeit und die uns überleben werden bis zum Ende aller Ewigkeit, die immer existieren, egal ob wir existieren oder nicht. Bis wir zum Beginn des 20. Jahrhunderts kommen und plötzlich wieder gezwungen werden, uns von unseren Knien zu erheben. Und dann sagt Heisenberg im Stück, es beginnt mit Einstein. Und Bohr fährt fort, es beginnt mit Einstein. Er zeigt uns, dass Messungen die Wissenschaft überhaupt erst möglich machen, dass das Messen kein abstraktes Phänomen ist, das nach universellen Gesetzen abläuft. Es ist eine menschliche Tat, sie geschieht von einem bestimmten Standpunkt aus in Zeit und Raum, von diesem einen ganz besonderen Blickpunkt eines möglichen Betrachters aus. Und dann, hier in Kopenhagen, in diesen 3 Jahren, Mitte der 20er Jahre, entdecken wir, dass es kein genau bestimmbares, objektives Universum gibt. Dass das Universum nur als Reihe von Annäherungen existiert, nur innerhalb der Grenzen, die durch unser Verhältnis zu ihm bestimmt sind. Nur durch das, was im Kopf des Menschen vorgeht. Und etwas später kommt dann Margrethe noch auf diese Sequenz zurück und fragt nochmal nach. Ja, und warum habt ihr zwei die Deutung letztendlich akzeptiert? Weil ihr allen Ernstes den Humanismus wieder etablieren wolltet? Und darauf antwortet Bohr, natürlich nicht, weil es der einzige Weg war, das zu erklären, was die Experimentalphysiker beobachtet hatten. Also soweit aus dem Stück von Michael Frayn. Und jetzt muss man fragen, stimmt das denn, dass die Quantentheorie zeigt, dass es ein objektives Universum nicht gibt und alles nur am menschlichen Eingriff liegt? Und dazu will ich dann doch noch ein paar klärende Worte verlieren. Also zunächst mal wurde die Kopenhagener Interpretation wesentlich von Niels Bohr formuliert und die Schriften von Bohr sind leider so, dass man nicht optimale gedankliche Klarheit gewinnt, wenn man sie liest. Das ging vielen so und die Kopenhagener Interpretation hat etwas Wolkiges und etwas Nebliges und es war leider so, dass die großen Gründerväter der Quantentheorie oft auch Formulierungen gewählt haben, die nahelegen, dass der Beobachter, also dass ein subjektives Element in dieser Deutung der Theorie eine bedeutende Rolle spielt. Und das ist aber irreführend, denn es geht bei diesem Beobachter nicht um das Bewusstsein eines Beobachters, es geht überhaupt nicht darum, dass da ein Mensch irgendwie hinschaut, sondern es geht um das Verhalten von Apparaten, von Präparationsapparaten, mit denen man ein Quantensystem in einen bestimmten Zustand bringen kann und von Messapparaten, mit denen man dann nachprüft, mit welchen Häufigkeiten die möglichen Messwerte rauskommen. Also das lässt sich alles materialistisch verstehen. Allerdings ist dabei der Zufall angesprochen. Es gibt einen objektiven Zufall beim Nachmessen von Beobachtungsgrößen an Quantensystemen. Und das ist eine fundamentale Erkenntnis. Aber dieser Zufall zeigt sich eben materiell. Der Geist des Menschen hat damit überhaupt nichts zu tun. Und es wird ja oft behauptet, dass in der Quantenphysik der Mensch in viel fundamentalerer Weise eingreift ins Naturgeschehen, dass der Mensch eben nicht nur Beobachter, sondern Mitspieler auf der Bühne der Physik wird und so weiter. Und was dahinter steckt, ist eigentlich nur, dass man die Wahlfreiheit hat, welche Apparate man aufstellt, welche Messgröße man beobachtet. Aber das ist es dann schon auch. Also die Wahrscheinlichkeitsverteilung hängt nicht vom Menschen ab, sondern die ergibt sich in diesem materiellen System. Und dass man Messungen macht, das ist in der klassischen Physik ja auch schon so. Nur kann man die Störung durch den Akt des Messens in der klassischen Physik immer herausrechnen. Und in der Quantentheorie wird man halt diesen objektiven Zufall nicht los. Aber dass der wissenschaftliche Realismus dadurch bedroht sei, das ist einfach eine zu weitgehende Behauptung. Und diese Bemerkung wollte ich dann hier am Schluss schon noch machen, damit man nicht sagen kann, was die Leute im 19. Jahrhundert da diskutiert haben, das muss ja auch philosophisch überholt sein, weil sich die Physik ja weiterentwickelt hat. Und weil die Philosophen der Physik natürlich ihre naturwissenschaftliche Erkenntnis immer auch zur Grundlage ihres Philosophierens gemacht haben. Also ja, das ist schon richtig. Die Quantentheorie ändert. Aber es ist dabei nicht nötig, Subjekt und Objekt zu vermischen. nur weil das Objekt Zufallseigenschaften zeigt. Nun ist die Kopenhagener Interpretation natürlich ein Riesenthema, auch wie wir sie verstehen können, wie wir sie präzisieren. Das kann ich nun nicht alles im Detail ausschöpfen. Ich weise darauf hin, dass in dem Buch von Scheibe es auch ein Kapitel über die Kopenhagener Interpretation gibt und auch ein Kapitel über die Kritik an der Kopenhagener Interpretation. Tja, der Mensch in der Physik, nicht die Quantentheorie, stellt den Humanismus wieder her, sondern ich denke, als Humanisten sollten wir die Konsequenz ziehen, dass gute theoretische Physik auf Entanthropomorphisierung beruht, dass der Mensch legitimerweise in der Physik nicht Gegenstand ist, dass wir aber als Humanisten die Vielfalt der Wissenschaften in ihrer jeweiligen Erkenntniskraft zur Kenntnis nehmen sollten, das als Bereicherung empfinden sollten und dabei den wissenschaftlichen Realismus als verlässlichen methodischen Ausgangspunkt nehmen. Vielen Dank für das Zuhören bei dieser wahrscheinlich etwas anstrengenden Folge des Freigeists. Bis zum nächsten Mal.